Tag.
Herzlich willkommen und allerseits ein gutes neues Jahr. Es ist der 1. Januar 2029. Wir sind, wie schon seit vielen Jahren, zu Gast im Schloss zu Vaduz bei Erbprinz Alois und machen mit ihm einen Rückblick aufs alte Jahr und natürlich auch einen Ausblick aufs neue Jahr. Durchlaucht, wir starten wie immer mit dem Neujahrsgruß, wo Sie an die Bevölkerung richten dürfen.
Ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio L und natürlich der ganzen Bevölkerung ein gutes neues Jahr. Möge das neue Jahr in diesen besonderen Zeiten der Pandemie Ihnen vor allem auch viel Zuversicht und Gesundheit bringen.
Es ist ganz, ganz ein spezielles Jahr, das zu Ende gegangen ist, 2020 mit der Corona-Pandemie. Hat es für Sie persönlich irgendwie einen Moment gegeben, wo Sie gefunden haben, mal, also jetzt wird's ernst?
Zum Glück sind wir am Anfang, was die erste Welle betrifft, recht glimpflich durchgekommen. Und dadurch hat sich diese Situation für mich weniger ergeben. Und jetzt, wo wir höhere Fallzahlen haben in der zweiten Welle, versteht man den Virus besser. Und von dem her habe ich jetzt nicht eine, sagen wir, riesengroße Angst für Zukunft des Landes oder auch für Familie oder persönlich gehabt. Aber man darf den Virus nicht unterschätzen, also man muss ihn ernst nehmen und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns weiterhin diszipliniert an die Abstandsregeln und sonstigen Maßnahmen halten.
Was für persönliche Auswirkungen hat die Pandemie auf Sie gehabt, vielleicht einmal zuerst beruflich? Also inwiefern hat Sie das eingeschränkt?
Also beruflich ist das Thema mal im Vordergrund gestanden. Da muss man dann thematisch oder zeitlich mehr auf dieses Thema sich fokussieren und dann andere Themen in den Hintergrund. Und dann hat es vom Tagesablauf natürlich auch viel geändert. Auslandsreisen mussten praktisch alle abgesagt werden. Auch die üblichen Anlässe, Treffen im Inland sind weitgehend ausgefallen. Auch jene auf Schloss Vaduz, Empfänge, aber auch sonstige Treffen hier. Also das hat dann schon sehr viel an Änderungen gebracht. Ausgewichen wurden dann auf Telefonate, Videokonferenzen. Das habe ich davor selten gemacht. Mittlerweile ist das ein Usus geworden. Da hat sich vieles geändert.
Vielleicht für Sie persönlich. Sie leben ja mit Ihrer Familie, mit Ihren Eltern unter einem Dach. Wie haben Sie das persönlich gemanagt?
Bei mir ist es so, dass Arbeitsplatz und Wohnung unterm selben Dach ist. Von dem her war wahrscheinlich die Änderung, was mich jetzt persönlich betrifft, nicht so stark wie bei anderen. Dann sind unsere Kinder mittlerweile alle im Studium. Und auch da war natürlich kein Homeschooling, wie gesagt, auch nicht Homeoffice. Also da hat sich für uns nicht so viel geändert. Wir haben zum Glück hier auch ein großes Haus mit großem Auslauf. Also da waren wir sicher in der angenehmen Situation, dass wir viel weniger stark betroffen waren persönlich wie andere, die auch vielfach Angst auch noch hatten um ihre Unternehmen, um ihren Arbeitsplatz. Da waren wir sicher in einer privilegierten Situation.
Wie haben Sie das vielleicht mit Ihren Eltern gemacht? Ihre Eltern sind ja auch schon ein bisschen älter, gehören zum Teil auch zur Risikogruppe. Gab es da Einschränkungen?
Ja, wir haben versucht, so gut es ging, Abstandsregeln zu halten. Auch, dass wir, wenn wir uns gesehen haben, nicht so nahe getreten sind. Aber wir haben zwar verschiedene Bereiche hier im Schloss, die wir bewohnen, sind aber unter demselben Dach und natürlich haben wir uns regelmäßig auch gesehen. Sie haben ja auch irgendwo einen Bedarf gehabt, dass man sich regelmäßig sieht und dadurch, dass wir nach außen hin vorsichtig waren, ging das auch dann ganz gut. Ja.
Die erste Welle und die zweite Welle sind ja sehr ein grosser Unterschied gewesen, wie die Länder reagiert haben. Auch Liechtenstein hat in der ersten Welle ganz drastische Massnahmen treffen müssen. In der zweiten Welle hat man es ein bisschen anders angegangen. Sie sind ja mal bei der ersten Welle bei uns zu Gast gewesen und haben sich dort eigentlich sehr zufrieden mit den Entscheidungen von der Regierung gezogen. Wie sieht es jetzt in der zweiten Welle aus? Können Sie auch da alle Entscheidungen mittragen?
Ja, ich finde, insgesamt hat die Regierung weiterhin sehr gut entschieden. Es ist vor allem ihr auch gelungen, auf einfache, verständliche Regelungen zu setzen, die dann auch entsprechend umsetzbar sind. Wenn man anschaut, das war in anderen Staaten nicht immer so erfolgreich. Und es wurde auch klar kommuniziert, was auch ganz wichtig ist. Also insgesamt, finde ich, hat die Regierung da eine sehr gute Arbeit gemacht.
Trotzdem jetzt in der zweiten Welle sind noch mehr kritische Stimmen laut worden gegenüber den Schutzmassnahmen und gegenüber den Restaurantsschlüssen. Kann sie verstehen, dass jetzt da bei der zweiten Welle, sage ich jetzt mal, das Verständnis nur mal so sehr da ist oder vielleicht auch die Schockstarre vom Frühling weg ist?
Ja, natürlich war im Frühling das so, dass das eine gänzlich neue Situation war, wo es auch so ist, dass man noch eher verziehen hat, dass eigentlich niemand was verstanden hat, wie das genau funktioniert. Mittlerweile ist Kritik entstanden, nicht nur in Liechtenstein, viel stärker, wenn man anschaut in anderen Staaten, auch im deutschsprachigen Umfeld. Teilweise auch durchaus berechtigt Kritik. Es war nicht immer verständlich, warum an einem Ort die eine Maßnahme gilt, am anderen nicht. Teilweise sich auch widersprechende Maßnahmen. Ich glaube, leider ist es anderen Staaten eben auch nicht so gut gelungen, auf wenige verständliche, auch umsetzbare Maßnahmen zu setzen, wie das uns gelungen ist. Und mein Eindruck ist, dass da auch viel vom Ausland nach Liechtenstein geschwappt hat. Was teilweise auch übersehen worden ist, dass wir in Liechtenstein aufgrund unserer Kleinheit, unserer sehr engen Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten, auch aufgrund der vielen Grenzgänge, mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte, die tagtäglich reinpendeln nach Liechtenstein, unseren Weg sehr eng mit den Nachbarstaaten und vor allem aufgrund des Zollvertrags mit der Schweiz gehen müssen. Das heißt, der Spielraum, der vorhanden ist, einen anderen Weg zu gehen, als insbesondere die Schweiz, ist auch sehr beschränkt. Und das wurde teilweise auch übersehen.
Auch für Sie als Erbprinz ist es eine neue Situation gewesen. So eine Pandemie ist ja noch nie da gewesen oder zumindest schon mal nicht die letzten paar Jahre. Was ist denn Ihre Funktion jetzt genau in dem Zusammenhang gewesen? Also hat die Regierung mit Ihnen Rücksprache gehalten? Wie muss ich das vorstellen?
Ja, ich war natürlich im regelmäßigen Austausch mit der Regierung. Es ist eher so, dass ich, wie in anderen politischen Themen auch, also die eine politische Auswirkung haben, versuche, mir meinerseits unabhängig ein Bild zu machen und dann in diesem Austausch mit der Regierung das eine oder andere zu hinterfragen, auch anzustoßen, hat man darüber schon nachgedacht. Für die operative Umsetzung und gerade in so einer Pandemie sind das ja viele einzelne operative Entscheide, ist das natürlich eine Sache der Regierung. Also sie ist für die operative Führung des Landes zuständig. Meine Rolle als Staatsoberhaupt, diejenige einer strategischen Festsetzung von Themen, sich mit Themen dann vertieft zu befassen, die für die langfristige Zukunft des Landes sehr wichtig sind. Natürlich ist das auch ein wichtiges Thema, aber sagen wir, für die tagtäglichen Entscheiden sind natürlich, ist das eine Sache der Regierung.
Die grosse Angst bei der Pandemie ist ja, dass das Gesundheitssystem überlastet wird oder dass halt systemrelevante Bereiche wie Polizei, wie die Schule, dass die nur funktionieren kann, wenn es viele Leute zur gleichen Zeit infiziert sind. Aber die zweite grosse Angst ist, dass es der Wirtschaft sehr fest schaden könnte. Wie schätzen Sie die Auswirkungen von der Pandemie jetzt auf die Liechtensteiner Wirtschaft ein?
Die Wirtschaft Liechtensteins ist sehr unterschiedlich betroffen. Wir haben Sektoren wie die Gastronomie, die Veranstaltungsbranche, Teile der Industrie, die es sehr stark getroffen hat. Dann haben wir andere Branchen wie die Finanzdienstleistungen, das Baugewerbe auch lange Zeit, die gar nicht betroffen waren oder so gut wie nicht betroffen waren. Insgesamt geht es uns vergleichsweise, würde ich sagen, noch relativ gut, auch wenn wir anschauen, die Arbeitslosenquoten, auch die offenen Stellen, also gerade jüngst die Zahlen vom November, die besser sind als im letzten Jahr. Was es längerfristig bedeutet, die Pandemie für die Wirtschaft, das ist noch schwer abschätzbar. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie schnell und gut Impfstoffe wirken. Wir müssen schon auch mit schwierigen Monaten, auch ich würde sagen schwierigen nächsten 2-3 Jahren rechnen mit einem schwierigen Umfeld. Und dadurch, dass wir sehr außenorientiert sind mit unserer Wirtschaft, ist natürlich ein schwieriges Umfeld in unseren wichtigsten Absatzmärkten etwas, was wir sehr direkt auch spüren.
Sie haben jetzt gerade die Impfung angesprochen, etwas, auf das man lang gewartet hat, um der Pandemie ein bisschen entgegensteuern zu können. Liechtensteiner Regierung hat immer betont, dass es keinen Zwang geben wird, dass es keine Pflicht geben wird. Und trotzdem, wenn man bei anderen Ländern schaut, dann merkt man schon, dass es so indirekte Verbindungen gibt, dass man sieht, ja, ohne Impfung kann man vielleicht nur reisen oder ohne Impfung kann man dies oder das nur machen. Wie stehen Sie zu dieser Impfgeschichte?
Impfung und Zwang ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. Das ist einerseits nicht sinnvoll, weil man das nicht umsetzen kann. Man kann höchstens mit großen Konsequenzen drohen, dass man alle jene in Quarantäne schickt, die sich nicht impfen lassen. Das ist aber rechtsstaatlich in Staaten wie Liechtenstein nicht umsetzbar. Das ist vielleicht in Diktaturen möglich. Ansonsten ist es wichtig, dass man genau prüft, wie sicher sind die Impfstoffe. Und da ist gerade die Schweiz bekannt als einer der Staaten, die das immer sehr ausführlich machen. Deswegen sind sie vielleicht etwas später als andere bei der Zulassung. Da hängen wir uns an die Schweiz an. Und ich glaube, das ist auch wichtig darzulegen, ist, wenn so ein Impfstoff zugelassen wird für unseren Raum, sollte der verhältnismäßig sicher sein. Natürlich ist bei jeder Impfung eine gewisse Restunsicherheit vorhanden. Was jetzt Reisen und so betrifft, stellt sich sowieso noch die Frage, ob die Impfstoffe auch eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern können oder nicht. Und auch wie lang die Wirkung der Impfung hält. Und solange das nicht geklärt ist, ist es vollkommen sinnlos, das mit einer Reisemöglichkeit oder Nichtmöglichkeit zu verknüpfen, eine Impfung.
Kommen wir zu der Inlandspolitik. Abgesehen von der Corona-Pandemie hat es doch ein ganz spezielles Thema gegeben, das Liechtenstein beschäftigt hat, der super Abstimmungssonntag vom 30. August. Wenn wir den vielleicht noch ein bisschen Revue passieren lassen möchten, das Hauptthema ist die S-Bahn gewesen, wo ja vom Liechtensteiner Stimmvolk abgelehnt worden ist. Wie haben Sie das Ergebnis zur Kenntnis genommen?
Ja, es war ein deutliches Ergebnis. Wir müssen halt jetzt an den anderen Elementen des Mobilitätskonzeptes weitermachen. Das heißt, ohne S-Bahn oder nur mit der jetzigen Bahn bestehenden Möglichkeiten vielleicht auch im Bahnbereich noch optimieren, aber Schwerpunkt wird sein, Verbesserung des Busverkehrs, vielleicht die eine oder andere Umfahrungsstraße, Ausbau der Radwege und sonstige Maßnahmen wie Mobilitätsmanagement oder verstärkter Nutzen auch vielleicht von digitalen Möglichkeiten, um die Verkehrsflüsse zu optimieren. Also das wird jetzt in der nächsten Legislaturperiode der Schwerpunkt sein müssen.
Wie erklären Sie sich aber das deutliche Nein, nachdem ja so eine große Community dahinter gestanden ist, politisch, das Fürstenhaus, die ganzen Wirtschaftsverbände, alle haben sich eigentlich dafür ausgesprochen gehabt?
Ich glaube, es ist zu wenig gelungen, darzulegen, warum das langfristig wichtig ist. Sicher, kurzfristig hätte jetzt eine S-Bahn nicht allzu viel an Personen von den Straßen weggenommen. Es ist aber so, dass das Land, wenn es weiter die Wirtschaft so wächst und die ganzen Prognosen gehen in die Richtung, irgendwann vor der Problematik ist, dass wir Nadelöhre haben, die Rheinbrücken vor allem. Da ist es schon heute manchmal die Schwierigkeiten, dass es Rückstaus auch gibt auf die Schweizer Autobahnen. Und da wäre natürlich die Bahn eine Alternative, wo wir in Zukunft ein weiteres Wachstum dann so über den Rhein bringen. Und es wird sich vielleicht einmal das Nadelöhr, was Feldkirch betrifft, etwas öffnen. wenn doch diese Tunnelspinne kommt. Aber wir haben dann wahrscheinlich ein Nadelöhr an der Grenze und Scharnwald-Unterland. Also aus der Sicht wäre es halt eine langfristig doch wichtige Entscheidung gewesen, aus meiner Sicht. Aber das ist einfach nicht gelungen, rüber zu bekommen. Sicher so, dass primär gewisse Gemeinden im Unterland und Scharn davon profitiert haben. Große Angst war natürlich auch, was passiert mit Scharn? Sind die Schranken da mehr unten? Gibt es dort einen Stau? Also das konnte zu wenig, glaube ich, dargelegt werden, was da die Lösungen sind und warum das langfristig wirklich von Vorteil ist.
Thema Nummer zwei ist auch eines, das schon sehr lang für Diskussionen gesorgt hat, die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir wissen alle, es gibt Leute, die da geboren und aufgewachsen sind, aber einfach ihren Pass nicht möchten abgeben, aber vielleicht sehr wertvoll wären für die Politik. Wie haben Sie das Nein gesehen?
Das ist schwierig zu beurteilen. Also es war zwar auch deutlich, dadurch, dass es drei Themen gleichzeitig bei diesem Abstimmungssonntag zur Abstimmung gekommen sind, und das Thema war, das am wenigsten Beachtung gefunden hat in der Diskussion davor. Bin mir jetzt nicht sicher, wie viele dann einfach gesagt haben, ja, ich kreuze dreimal Nein an und diese Parolen dann stark gewirkt haben. Bei wie vielen es so war, dass sie gefunden haben, was ich doch immer wieder jetzt auch gehört hatte, dass die liechtensteinische Staatsbürgerschaft was Besonderes ist und Besonderes sein sollte und dass das doch eine etwas höhere Hürde sein sollte, wenn man die erreichen möchte und dass da die Abgabe der anderen Staatsbürgerschaft eben so eine Hürde ist. Das dürfte doch auch noch eine Rolle gespielt haben.
Das klarste Nein hat es zur Verfassungsinitiative Halbe-Halbe gegeben. Die ist ja entstanden durch den Verein Heuquote, wo dann aber gemerkt hat, die Quote wird schwierig. Wir versuchen sie der Verfassung hinzutun, dass es zumindest gefördert wird. Das ist wahrscheinlich auch für Sie absehbar gewesen, dass dort ein klares Nein gewirkt.
Ja, das hat sich schon sehr deutlich abgezeichnet. Wurde auch schon in Umfragen recht deutlich. Es haben sich auch viele dagegen ausgesprochen und ja, entsprechend deutlich wurde es dann auch abgelehnt.
Zum Thema Frauen kommen wir ja dann, wenn wir die Landtagswahlen noch ein bisschen unter die Lupe nehmen, die im Februar dann anstand. Ich möchte noch auf andere wichtige Ereignisse im Liechtenstein vom Jahr 2020 zurückkommen. Wir haben ein sehr wichtiges Jubiläum gehabt, 30 Jahre UNO. Ich weiß, der UNO-Beitritt ist für Ihren Vater sehr ein wichtiges Thema gewesen und er ganz lang dran war, bis es dann endlich so weit war. Warum ist es für Ihren Vater so wichtig gewesen, dass Liechtenstein Mitglied von der UNO wird?
Es war nicht nur für ihn, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten für meinen Großvater, also den Fürst Franz Josef, eigentlich vor ihm. Wenn man anschaut, die Versuche Liechtensteins, Mitglied des Völkerbundes zu werden, also auch für den Fürst Franz, geht vielleicht bis zum Fürst Johannes zurück, war das ein wichtiges Thema. Im Vordergrund ist vor allem natürlich gestanden die völkerrechtliche Absicherung der Souveränität des Landes, die natürlich durch so einen Mitglied bei der UNO, dieser internationalen Organisation, der alle souveränen Staaten praktisch zu diesem Zeitpunkt der Welt angehört haben, ist das natürlich implizit eine Anerkennung, eine formelle durch alle anderen Staaten. Und wenn man anschaut, die Geschichte Liechtensteins aufgrund unserer Kleinheit, auch der engen Kooperation, früher mit Österreich, Ungarn, dann mit der Schweiz, wo man doch sehr viel auch ausgelagert hat über diese Zollverträge und so weiter, ist das immer etwas in Frage gestellt worden, wie souverän ist überhaupt Liechtenstein? Und also das war der ganz entscheidende Punkt. Ein zweiter Punkt war auch, wir sind nur in wenigen anderen Staaten mit eigenen Botschaften vertreten. Natürlich vertritt uns die Schweiz, teilweise heutzutage auch andere Staaten, dort, wo die Schweiz selber nicht mehr vertreten ist, in konsularischer Hinsicht und nimmt dort unsere Interessen wahr. Aber es ist was anderes, wenn man mit dem eigenen diplomatischen Personal sich direkt mit Vertretern, diplomatischen Vertretern aller anderen Staaten der Welt austauschen kann. Und auch in der Hinsicht ist natürlich die UNO eine hervorragende Plattform.
Was ja ebenfalls besonders ist, Liechtenstein hat in der UNO gleich viel Stimmrecht wie Amerika, wie Grossstaaten. Es hat einfach jeder eine Stimme abzugeben. Wie ist Ihre persönliche Bilanz von diesen 30 Jahren? Wie zufrieden sind Sie mit dieser Mitgliedschaft?
Wir haben von Anfang an eine aktive Rolle wahrgenommen. Also wir haben uns nicht nur begnügt, jetzt haben wir das abgehakt, jetzt sind wir Mitglied, wir sind formell anerkannt, sondern wir haben diese Mitgliedschaft auch aktiv genutzt, international sehr anerkannte Initiativen lanciert. Ich glaube, das war ganz wichtig, weil eine Souveränität ist nicht nur etwas, was man einmal durch einen UNO-Beitritt formell erreicht. Das ist zwar wichtig, aber es ist auch so, dass man als ein international respektiertes Mitglied der Weltgemeinschaft eine viel stärkere praktische Souveränität hat, als wenn man da jetzt auf der UNO-Ebene gar nicht mehr aktiv gewesen wäre oder nur das absolute Minimum gemacht hätte. Und teilweise konnten wir natürlich auch durchaus auch unsere Interessen einbringen, gerade wenn es zum Beispiel ging, dass man als Kleinstaat immer wieder die Herausforderung hat, dass gewisse internationale Berichterstattungen zu bürokratisch sind. Und da haben wir gerade in den letzten Jahren sehr stark auch drauf gedrängt, dass Berichterstattungen möglichst unbürokratisch stattfinden und konnten in der Hinsicht auch Koalitionen zum Beispiel schnüren.
Sie haben jetzt gerade gesehen, wie wichtig dass es für uns kleiner Staat ist, um bei der UNO dabei zu sein. Es gibt ja noch zum Beispiel der EWR, der Europäische Wirtschaftsraum, wo wir dabei sind, wo ja auch eine Erfolgsgeschichte für sich ist. Also wie wichtig finden Sie, dass wir einfach in gewissen Vereinigungen Vertreter sind, als eben so kleines Land?
Ja, es ist sicher wichtig im Sinne der Souveränität, sicher vielleicht UNO, die wichtigste internationale Organisation, was eine rein formalen Sichtweise betrifft, aber jede zusätzliche Mitgliedschaft tut die Souveränität auch nochmal formell absichern. EWR ist für uns neben diesem Aspekt vor allem natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, der freie Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Als ein Kleinstaat mit einem winzigen Heimmarkt mitten in Europa ist natürlich dieser Zugang ganz entscheidend für den Erfolg unserer Wirtschaft. Wenn wir alle unsere Produkte und Dienstleistungen nur in Liechtenstein oder vielleicht noch in der Schweiz absetzen könnten, Sie können sich sehr schnell ausmalen, was das für unsere Arbeitsplätze betrifft, was die Auswirkungen wären. Also das war auch ein ganz wichtiger Schritt und damit verbunden war natürlich Mitgliedschaft in der EFTA. Auch wichtig, sicher eine Mitgliedschaft im Europarat. Also wir können nicht allen internationalen Organisationen beitreten, weil wir aufgrund der Kleinheit dann doch auch wieder, was unsere Ressourcen betrifft, gewisse Abwägungen machen müssen. Aber ein gewisses Mindestmaß an solchen Mitgliedschaften ist sicher wichtig für uns.
Sie haben ja gesehen, wir suchen uns das gut aus, wo wir Mitglied sind, wenn, was Sinn macht für Liechtenstein. Immer noch offen ist, vielleicht jetzt durch die Pandemie jetzt in den Hintergrund geraten, ist ein Beitritt zum Internationalen Währungsfonds. Wie stehen Sie denn da dazu?
Ich halte diesen Beitritt für sehr sinnvoll. Leider ist, als das erste Mal vor etlichen Jahren mittlerweile diskutiert worden, die Information darüber schlecht gewesen. Also es ist kurz vor dem Wahlkampf, glaube ich, informiert worden und ungenügend oder nur teilweise ist das durchgesickert und ist dann auf einer schlechten Informationsbasis an die ganze Diskussion geführt worden. Es gibt viele gute Gründe, warum gerade diese Mitgliedschaft vielleicht im Unterschied zu anderen denkbaren Mitgliedschaften für uns besonders wichtig wäre. Für mich der wichtigste Punkt ist, dass wir keine eigene National- oder Zentralbank haben und die Schweizer Nationalbank für uns nicht die Funktion des sogenannten Lenders of Last Resort oder könnte das mit Kreditgeber der letzten Instanz übersetzen, wahrnimmt. Das heißt, dass wir für den Notfall keinen Notfallkreditgeber haben. Mit einer Mitgliedschaft beim IWF hätten wir so einen Mechanismus. Nachdem wir uns als Standort auch immer sehr mit unserer Stabilität positionieren, wäre das natürlich ein ganz wichtiges Element, gerade auch wenn man auch die Größe unseres Finanzplatzes im Vergleich zur Volkswirtschaft anschaut. Und das wäre für mich das wichtigste Argument. Es gäbe natürlich auch andere gewisse Know-how-Transfers. Es ist natürlich auch wiederum eine Plattform, wo praktisch alle Staaten mit dabei sind. Doch in der Hinsicht stellt sich das natürlich aus Finanzregulierungsfragen. Wenn nur noch Monaco, meines Wissens, Kuba und Nordkorea nicht beim IWF sind, ja, wäre es vielleicht doch sinnvoll, wenn Liechtenstein auch Mitglied ist, wo gerade der Finanzplatz ja bei uns so eine Rolle spielt. Also es gibt viele gute Gründe und ich denke mir, wir sollten das in der nächsten Legislaturperiode sicher nochmals genau anschauen.
Schweifen wir gerade noch kurz weiter international aus. Ich muss sagen, gerade in jüngster Zeit das grösste, ich nenne es jetzt mal Spektakel, sind die US-Wahlen gewesen. Der Joe Biden gegen den amtierenden Donald Trump. Wie haben Sie die Wahl mitverfolgt, respektive was sagen Sie zum Ergebnis?
Ja, es war eine sehr spannende, sehr kontrovers geführte Wahl, die leider auch gezeigt hat, wie sehr die amerikanische Gesellschaft gespalten ist. Und sicher durch diese Wahl, durch den Wahlkampf ist die Spaltung wahrscheinlich nochmals vertieft worden. Das Ergebnis ist eine gewisse Chance, dass man vielleicht diese Spaltung, allerdings darf man sich nicht da zu viel erhoffen, etwas überbrücken kann. Der zukünftige US-Präsident Biden ist bekannt als Konsenspolitiker, der jahrelang im US-Senat über die Parteien hinweg versucht hat, Koalitionen zu schmieden. Auch als Vizepräsident unter der Regierung Obama vor allem damit auch beauftragt war. Und von dem her ist zu hoffen, dass das gelingt. Es ist auch zu hoffen, ihm ist der Multilateralismus wichtig. Das ist für uns gerade als Kleinstaat Liechtenstein natürlich auch ein großes Anliegen, dass man wieder mehr im Konsens mit anderen Staaten, in Abstimmung mit anderen Staaten angegangen wird, was internationale Fragestellungen betrifft. Also es ist zu hoffen, dass Fortschritte in die Richtung geschehen werden. Allerdings ist die Spaltung in den USA so stark, dass man sich da vielleicht auch nicht zu viel erhoffen darf.
Wenn wir gerade bei dem Thema Spaltung einhaken, international ist eigentlich allen Ländern die Corona-Pandemie ein absolutes Schwerpunktthema gewesen dieses Jahr. So wirklich zusammengeschweißt hat uns das ja nicht. Also jedes Land hat andere Regeln, hat andere Massnahmen getroffen. Haben Sie das Gefühl, dass uns das Ganze ein bisschen auseinandergerissen hat?
Ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass in so einem Krisenfall jeder mal zuerst auf seine eigene Bevölkerung schaut. Natürlich hat jeder Staat mal die primäre Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung. Andererseits ist es auch so, dass gerade so ein Virus, der eine weltweite Pandemie verursacht hat, zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit wäre der Staaten bei der Eindämmung. Nach ersten Reaktionen, zumindest in Europa, aber man merkt jetzt auch darüber hinaus, beginnt das schon langsam zu dämmern, dass das wichtig wäre. Zufälligerweise gerade gehört oder gelesen, dass im Unterschied zu früheren Impfkampagnen, zumindest jetzt mit dem Impfstoff, zwar viele Staaten sich zuerst angemeldet haben, um sich Kontingente zu sichern, aber da ein Mechanismus zustande gekommen ist, dass auch Staaten, die finanziell in einer anderen Situation sind, Entwicklungsländer, durch einen Mechanismus auch Impfstoffe bekommen. Das war auch in jüngsten Situationen nicht der Fall und von dem her ist zumindest da eine gewisse Besserung jetzt in Sicht.
Sie haben vorher schon mal gesagt, es wird wahrscheinlich noch 2-3 Jahre gehen, dass uns das Thema beschäftigt. Trotzdem, bei uns im Liechtenstein selber gibt es auch ein grosses Datum, wo doch sehr nach schon lädt. Der 7. Februar werden die Landtagswahlen sein. Mittlerweile sind alle Kandidaten bekannt, sind noch mehr wie vor 4 Jahren. Wir haben noch mehr Frauen hergebracht, nachdem grosse Anstrengungen gewesen sind. Es sind das erste Mal 5 Parteien, die antreten würden. Wie sehen Sie das Ganze?
Ja, das wird sicher sehr spannend. Das wird auch ein besonderer Wahlkampf sein, pandemiebedingt. Wahlveranstaltungen im Sinne, dass man in direkten Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern kommt, schwieriger sein. Man wird vielleicht stärker digitale Wege suchen. 5 Parteien ist auch eine große Herausforderung. Es wird wahrscheinlich vor allem eine Herausforderung sein zwischen den Unabhängigen und DPL, die sich ja gespalten haben und sich ein ähnliches Wählerpotenzial ansprechen. Schaffen es beide in den Landtag? schafft es nur eine oder keine, weil sie sich gegenseitig die Wählerstimmen wegnehmen. Und wir haben natürlich mit 8% eine hohe Hürde. Also das wird interessant sein. Können sie zulasten der Großparteien Anteile gewinnen? Interessant ist sicher auch die Frage, wie viele Frauen schaffen es diesmal im Landtag? Das letzte Mal haben sie leider nur sehr wenig geschafft. Bei den Gemeindewahlen war jetzt ein gegenläufiger Trend. Da haben wir freulicherweise eine sehr hohe Anzahl gehabt. Für Landtagswahlen ist es natürlich etwas schwieriger, weil es zeitaufwendiger nochmal ist. Vielleicht man sich noch größere Verantwortung sieht, der Schritt dort hinein nochmal herausfordernder ist, man exponierter ist, ist es schwieriger, überhaupt Kandidatinnen und Kandidaten zu gewinnen. Und da ist vielleicht etwas größere Hürde jetzt, wie die Gemeinden betrifft. Aber ich würde mir schon erhoffen, wenn wir nicht die 40% jetzt bei den Gemeinden schaffen, aber dass wir uns doch erheblich höher bewegen werden wie bei der letzten Landtagswahl, was jetzt auch die weiblichen Vertreter betrifft.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, die Oppositionsparteien von der Unabhängigen und die Demokraten pro Liechtenstein, erfahrungsgemäß sind es ja, sage jetzt mal, auch viele Frustwähler, die solche Parteien wählen, die nicht zufrieden sind mit der aktuellen Konstellation, mit den Grossparteien, jetzt gerade auf Liechtenstein angebracht. Haben Sie das Gefühl, dass viele Leute nicht zufrieden sind mit den Grossparteien?
Ja, also ich denke mir, das ist ein allgemeiner Trend, dass sich Großparteien schwerer tun. Das ist weltweit der Fall. Wenn man anschauen in Europa, die klassischen Volksparteien tun sich fast überall schwer. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber und in Liechtenstein ist das ja auch schon seit jetzt mehreren Legislaturperioden zu beobachten. Das hat wahrscheinlich auch gesellschaftspolitische Hintergründe. Wir werden immer mehr Individualisten, dass man in eine Partei geboren wird und dann sein ganzes Leben eingefleischtes Parteimitglied ist, das ist zunehmend weniger der Fall. Ich würde das jetzt nicht nur mit Frust über die Regierungspolitik damit interpretieren.
Wo sehen Sie die freie Liste? Mal wenn man europaweit schaut, sind ja gerade die grünen Themen sehr aktuell und auch sehr beliebt. Also überall haben die grünen Parteien können zulegen. Was haben Sie das Gefühl, ist schon Liechtenstein auf dem grünen Zug aufgestiegen?
Ja, die ökologischen Themen spielen auch in Liechtenstein eine Rolle und vielleicht kann da auch die freie Liste davon profitieren. Es ist aber sicher so, dass praktisch alle anderen Parteien auch sich diesem Thema widmen und eigentlich mehr die Diskussion momentan darin stattfindet oder sich die Parteien darin unterscheiden, wie man ökologischen Zielen am besten entsprechen kann, also was der richtige Weg dorthin ist und vielfach weniger das Ziel. Und da wird es spannend sein, wie das auch in der Hinsicht dann die Wählerinnen und Wähler beurteilen.
Sie haben jetzt gesehen, Sie würden sich 40% Frauen im Landtag wünschen. Was klar ist, ist, dass die Regierung weiblicher werden wird. Das sieht man anhand schon von den Kandidaten. Wir haben 4 Frauen, 2 Männer, die sich aufstellen lassen. Ist vielleicht das auch schon eine Konsequenz, dem Kämpfen für mehr Frauen in der Politik?
Ja, das hat sicher auch auf die Vorschläge, was die Regierung betrifft, auch eine Auswirkung gehabt, kann ich mir vorstellen. Allerdings haben wir in der Regierung eigentlich schon die letzten Legislaturperioden immer die 40%-Quote geschafft, wenn wir uns das anschauen. Diesmal wird es ja schon absehbar sein, dass wir auf die 60% mindestens kommen. Und das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Also viele Entscheide werden natürlich in der Regierung vorbereitet, also auch viele Gesetzesvorlagen. Und dadurch war in der Vergangenheit auch schon so, dass das weibliche Element natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat, schon eingebracht wurde in viele natürlich operative Entscheide der Regierung, aber auch in Gesetzesvorlagen. Und das wird in der neuen Zusammensetzung der Regierung natürlich noch mal stärker sein.
Was werden die Schwerpunktthemen sein der neuen Legislatur Ihrer Meinung nach politisch in Liechtenstein?
Die Schwerpunkte werden wahrscheinlich diejenigen sein, die uns schon länger beschäftigen. Am Anfang werden wir natürlich noch einen Schwerpunkt auf der Pandemie haben, vor allem auch auf der wirtschaftlichen Bewältigung wie vorher schon diskutiert, das wird uns noch sicher 2-3 Jahre beschäftigen. Dann werden es die Themen weiterhin sein, Digitalisierung, Bildung, Altersvorsorge, Pflege, Umwelt, Mobilität, wie wir auch schon diskutiert haben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Finanzplatz, haben wir große Fortschritte gemacht, aber das werden sicher auch in Zukunft noch ein oder andere Thema sein. Dort sehe ich die Schwerpunkte, möglicherweise, dass man sich nochmal dem Finanzausgleich widmet. Das sind wahrscheinlich die großen Themen der nächsten Legislaturperiode oder werden dort in diesen Bereichen zu finden sein und ist jetzt auch schon aus dem Wahlkampf her absehbar.
Zum Abschluss durchlaucht es mich mit Neujahrsgrüßen und Wünschen gestartet. Ich möchte mit Wünschen auch das Interview beenden. Was sind Ihre Wünsche für Liechtenstein für das 2021?
Mein Wunsch ist, dass wir 2021 gute Fortschritte machen bei der Bewältigung der Pandemie, dass wir zumindest in der zweiten Hälfte 2021 doch eine stärkere Normalisierung erreichen können, dass wir wieder mehr so leben können, wie wir uns das gewohnt waren, dass wir auch wirtschaftlich gut durch diese Zeit kommen, ist natürlich auch mit viel Ängsten jetzt für Unternehmen verbunden, für Arbeitsplätze bei diesen Unternehmen, dass wir da gut durchnavigieren, dass wir möglichst viele Unternehmen und Arbeitsplätze erhalten können. Und natürlich auch die Wünsche, dass wir eine gute neue Regierung, einen guten neuen Landtag bekommen, der sich gleich an die Arbeit macht, an den vorher besprochenen Themen, eine gute Arbeit leistet, schon im nächsten Jahr. Das erste Jahr ist immer ganz wichtig in einer Legislaturperiode, weil vielfach kann man dort in den ersten 2 Jahren eigentlich am meisten erreichen. Ja, und dann natürlich der Wunsch auch, dass der Bevölkerung persönlich gut geht, gerade in diesen Pandemiezeiten auch für eine gute Gesundheit und viel Zuversicht.
Das ist es gewesen, das Neujahrsinterview mit dem Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein. Vielen Dank, Durchlaucht, fürs Interview.
Danke sehr.
Info am Mittag.
I want you to know that I'm happy for you.